Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 53 unseres Podcasts. Pomp und Gloria bestimmten die 67. Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei am Samstag im Kursaal von Meran. Die SVP, die feiert dieses Jahr ihren 80. Geburtstag und ist damit die langlebigste Partei Italiens. Eine Partei aber auch, und das wurde am Samstag klar, die sich rechts der Mitte eingerichtet hat. So jedenfalls lautet das Fazit von Silke Hinterwaldner und Alexander von Gerven in der aktuellen FF-Titelgeschichte. Ja, und entsprechend provokant auch der Titel auf der heutigen Titelseite, der lautet Rechtsum, wie die SVP zu einer rechtskonservativen Partei wurde. Ja, mit der Entwicklung von Parteien, mit politischen Ereignissen und mit wirtschaftlichen Entwicklungen beschäftigt sich heute auch unser Gast im Podcast. Hier bei uns zu Gast ist Dania Mastrobuoni. Sie ist die Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Die renommierte Journalistin ist in Brüssel geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit und ihre Studienzeit in Rom. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Italiener und lebt mittlerweile seit 2014 in Berlin. Auf Einladung des Raiffeisenverbandes war sie am Mittwochabend in Bozen und hat kurze Zeit vorher hier bei uns im Studio vorbeigeschaut. Und ich habe mit ihr nicht nur über die laufenden Koalitionsverhandlungen in Deutschland gesprochen, sondern auch über den Aufrüstungskampf in Europa und die historische Krise der transatlantischen Beziehungen. Frau Mastrobuoni, ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Sie sind ja Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Sie bringen also von Berlin aus Ihrer italienischen Leserschaft regelmäßig die deutsche Politik und Wirtschaft näher. Wie wird denn in Italien der mögliche Aufstieg von Friedrich Merz zum Kanzler wahrgenommen?
Naja, mit Erleichterung, weil es gab schon den Eindruck, dass die Ampelregierung von Olaf Scholz wenig auf die Reihe gebracht hat, dass sie auch in Europa wenig gezählt hat. Man sprach ja in Brüssel sehr oft von einer deutschen Position, das war die Enthaltung. Und das war man nicht gewohnt. Man war gewohnt an ein Deutschland, das auch einen Anspruch hatte auf eine Anführerrolle mit Angela Merkel. Die hat immer alle Dossiers sehr nah verfolgt. Sie hat immer entschieden, nicht immer zum Guten hin. Aber dieses irgendwie willenlose Deutschland, das war man überhaupt nicht gewohnt. Das heißt, man glaubt, dass Merz jetzt wieder ein bisschen vielleicht Europa in dieses Direktorium, das sich ja jetzt geformt hat, Frankreich mit den Briten in der Koalition der Willigen, dass er sich vielleicht Deutschland dazugesellen wird sehr schnell. Und ich denke, wenn Meloni schlau ist, also dann wird sie auch konvergieren zu diesem Direktorium. So sieht's, danach sieht's aber nicht aus. Aber insgesamt glaube ich, dass Italiener schauen immer mit Respekt auf Deutschland. Italien ist momentan ein bisschen polarisiert. Es gibt viel Angst wegen dieser Rearm, dieser
Aufrüstung.
Aufrüstung, genau. Und da hat man natürlich auch Angst, dass Deutschland dort aufrüstet, dass, was es bedeuten könnte, wenn es nicht eingebettet ist in einem europäischen Kontext.
Wir kommen darauf auch zu sprechen, auf das Thema Aufrüstung. Aber zunächst möchte ich mit Ihnen über die laufenden Koalitionsverhandlungen sprechen. Sie verfolgen diese im Moment ja ganz genau. Union und SPD, die sind ja dabei, über die Bildung einer neuen schwarz-roten Koalition zu verhandeln. Wie beschreiben Sie denn Ihrer Leserschaft in kurzen, in knappen Worten den Verlauf der Gespräche?
Ich glaube, momentan läuft alles ein bisschen schwierig, weil es gibt Streit um die Steuern, es gibt Streit um Migration. Da will ja, also die CDU hat den Eindruck, sie hat viel der SPD konzidiert, eben 500 Milliarden Investitionsfonds. Wahrscheinlich wird auch der Mindestlohn 15 Euro wird auch wahrscheinlich kommen und so. Und die CDU will sich da nicht eingeengt fühlen. Ich meine, es ist die Partei, die doppelt so viel kassiert hat an Wählerschaft als die SPD. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, auch im Bundestag in diesen Tagen, die meinen, wir müssen ein bisschen standhalten und unsere Punkte machen. Und ein Punkt muss die Migration sein. Das heißt, Migration ist ein Punkt, wo momentan die Lage ein bisschen schwierig ist. Es werden ja auch ständig Dokumente durchgestochen von diesen Arbeitsgruppen. Und da sieht man eben, dass viele eckige Klammern noch auf sind. Und ich glaube, dass es bis Ostern klappt, bezweifeln inzwischen viele.
Vor einer Woche hat ja der Deutsche Bundestag, Sie haben es angesprochen, den Weg frei für historisch hohe Kredite geebnet. Deutschland kann also in Zukunft viele hunderte Milliarden Euro zusätzlich in die Landesverteidigung und in die Infrastruktur stecken, investieren. Wie stehen Sie denn zu diesem historischen Schuldenpaket?
Naja, ich meine, So eine Entscheidung hätte viel früher kommen sollen, ne? Wir wissen, viele CDUler, die sagen auch, na ja, der Schäuble, der dreht sich gerade im Grab um. Ich denke nicht. Ich denke, auch Schäuble hätte eingesehen, dass jetzt der Moment gekommen ist, dass man die Schuldenbremse lockert oder zumindest reformiert.
Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja. Wird dieses Billionenpaket, wird das effektiv das Wachstum anheizen?
Ich denke schon. Zumindest, also bestimmt die Verteidigung, der Teil der Verteidigung. Man muss ja sehen, es ist schwierig auch zu sagen, wie groß dieses Paket sein wird, ne? Weil wir wissen, es gibt 500 Milliarden. Dann wissen wir auch, die Schuldenbremse für die Kommunen und Länder wird ja jetzt gelockert. Das heißt, die können dieselbe Regel anwenden, die jetzt für den föderalistischen Staat gilt, ne? Und also bisher mussten sich ja die Länder und die Kommunen ganz strikt an die Null Schuldengrenze halten. Ab jetzt können die 0,35 des BIPs an Defizit machen. Das heißt, die haben mehr Raum auch, um auszugeben. Und dann ist die große Frage, werden die nächsten Regierungen für die Verteidigung ausgeben? Ne? 2%, 3%, wie Pistorius schon sagt und auch wahrscheinlich die CDU will. Je nachdem können das dann 400, 500 bis 1000 Milliarden in den nächsten 12 Jahren werden. Das ist eine Menge Geld und natürlich wird das das Wachstum und wieder ankurbeln. Die Frage ist nur, werden die anderen europäischen Länder akzeptieren, dass Deutschland alleine so viel Geld in seine Wirtschaft investiert?
Wobei man ja das Gefühl hat, dass ganz Europa gerade sich im Aufrüstungsmodus befindet.
Ja, das Problem ist, die anderen Länder haben ja nicht dieselben fiskalischen Räume. Ich meine, Frankreich hat mehr als 100% Schulden des BIPs. Italien ist bei 135%. Das heißt, wir wissen, Ursula von der Leyen hat ja diesen 800 Milliarden Plan geschürt. Genau. Ne? So, und 650, meint sie, ist das Geld, was befreit werden könnte, wenn man eben den Stabilitätspakt lockert. Okay, aber wer kann sich das erlauben? Deswegen drängen Länder wie Italien, die südlichen Länder darauf, dass man Eurobonds, also dass man viel mehr auf Eurobonds finanziert eben oder aus dem europäischen Budget und nicht, dass jedes Land auf sich gestellt ist.
Eben, Sie haben es angesprochen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja diesen 800 Milliarden Euro Plan zur Aufrüstung Europas vorgeschlagen. Könnte es im Moment nicht auch ein überstürztes Vorgehen sein oder ist es wirklich die einzige Alternative?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist die einzige Alternative in diesem grauenvollen Kontext. No, wir wissen, es gibt eine Bedrohung, die kommt aus Russland schon lange und da ist schon lange ein hybrider Krieg im Gange gegen einige osteuropäische Länder, der ist schon längst im Gange. Es ist ein Militärangriff auf die Ukraine seit 2022 ein Vollangriff. Und dann haben wir aber jetzt der riesige Schock, den ich auch vernommen habe in der CDU eben, das war wirklich die Rede von J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja. US-amerikanische Vizepräsident, genau. Der eben dort ganz klar offen die von den Europäern beschworenen gemeinsamen Werte in Frage gestellt hat.
Ganz genau. Es ist sehr fraglich, was er meint, wenn er meint Free Speech, weil wir wissen, in Amerika ist momentan eine riesen Zensierungswelle im Gange. Es wird alles das zensiert, es wird alles das massakriert, was nicht in Linie ist mit dem Gedanken und mit der politischen Linie von Trump und von seiner Regierung, von der Administration. Aber diese Rede hat schockiert, weil es war wirklich ein Angriff auf Europa und wir wissen auch, in München hat J.D. Vance nicht den amtierenden Kanzler treffen wollen, Olaf Scholz. Ja, das war schon einmal eine Beleidigung an Deutschland. Er hat den Oppositionsführer, also Friedrich Merz und den wahrscheinlichen zukünftigen Kanzler getroffen, aber nachdem er Alice Weidel getroffen hatte, ne? Also die Anführerin einer Partei, die in ganz Europa als Paria-Partei empfunden wird. Und ich habe mir sagen lassen von Quellen aus der AfD, er hat wohl dann ganz klar auch an Merz gesagt, warum koalierst du nicht mit der AfD? Und das ist so eine Unverschämtheit, ne? Dass ein Vizepräsident sich nicht nur einmischt, sich nicht nur öffentlich zusammen auch mit dem reichsten und einer der einflussreichsten Männer der Welt, Elon Musk, immer wieder die AfD so, also dieses Endorsement ausspricht, also immer wieder hämmernd und brutal bis zu den Wahlen. Aber dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten nach München kommt, die Europäer beleidigt, ja, und dann eben die Anführerin der AfD trifft und dann, ich glaube, das war ein Riesenschock für die CDU. Ich habe damals mit Norbert Röttgen getroffen, Ein sehr, sehr brillanter Politiker der CDU, ehemaliger Minister. Und er meinte, wir müssen sofort an die russischen Assets ran. Und wir müssen nicht nur die Interessen da ausgeben. Jetzt momentan sind ja schon 50 Milliarden Interessen, die werden von diesen Assets, die eingefroren worden sind. Sondern wir müssen auch die Assets also entfrieren und ausgeben. Also die Reaktion war sehr, sehr stark.
Und mit solch brüsken Tönen von J.D. Vance hat ja wirklich niemand gerechnet. Wie war denn dort die Stimmung vor Ort, also wirklich hinter den Kulissen, die Sie miterlebt haben, unter den Journalistinnen und Journalisten auch?
München ist immer interessant. Letztes Jahr zum Beispiel, da war ich in München, war ich im Bayerischen Hof und dann kam die Nachricht, dass Nawalny umgebracht worden war, ne? Und das war die Begrüßung an die Europäer von Putin. Das war so nach dem Motto, ihr fangt eure Sicherheitskonferenz an, die wichtigste der Welt. Und ich kille den einzigen Oppositionellen in meinem Land, ne, der sich jahrelang geopfert hat, um Opposition gegen mich zu machen. Das war die Nachricht. Und ich habe damals Fiona Hill getroffen. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Die hat früher bei den Geheimdiensten in Amerika gearbeitet. Und dann hat sie aber irgendwann gegen Trump ausgesagt. Und die war absolut schockiert. Absolut schockiert. Und sie meinte auch in den ersten Augenblicken, ja, da war ein Gefangenenaustausch, den hätten wir organisieren sollen damals mit, und das hat nicht geklappt und Putin hat gebremst und jetzt ist Nawalny tot. Sowas bekommt man eben mit. Und dieses Jahr, da war eben die große Frage, also ich muss sagen, auch in den Jahren der ersten Trump-Administration 2017 bis 2026, da war auch in München, das haben viele vergessen, in München war immer die Panik, ja. Also damals war Pence Vizepräsident und er hat auch dort keine delikaten Töne angeschlagen gegen Europa. Also da wurde auch zum Teil das NATO-Bündnis in Frage gestellt und die haben ja auch immer wieder gesagt, ihr müsst mehr als 2% für Verteidigung investieren. Da wurden immer diese Vorwürfe an Europa gemacht. Das war damals noch ein bisschen weicher als jetzt. Jetzt passiert alles viel brutaler, viel unmittelbarer. Aber damals war es schon viel Angst, dass die NATO kaputt geht. Das war damals schon. Mhm. Und jetzt haben die Europäer, die haben 4 Jahre lang geschlafen, als Biden da war, völlig, völlig verschlafen diese Jahre, haben nicht die Gelegenheit genutzt, um ihm also die Verteidigung stärker zu machen, um vielleicht auch mehr Vertrauen in Europa, ne, zu schaffen. Also nichts wurde gemacht in diesen 4 Jahren. Ja, und sind wir genau im selben Punkt, aber vielleicht noch ein Stück auf einem brutaleren Weg. Ne?
Und die Frage ist, Frau Mazzovoni, sind denn die transatlantischen Beziehungen noch zu retten? Beziehungsweise sind sie zu retten, solange Donald Trump in den USA an der Macht ist?
Ja, das Problem ist ja nicht nur Donald Trump inzwischen. Er hat ja die Republikanische Partei von Grund auf revolutioniert. Das ist inzwischen eine völlig andere Partei geworden. Eine, wie soll ich sagen, ja, rechtspopulistische Partei mit autoritären Anstrebungen. Ich denke, auch mit Vance würde sich wenig verändern. Aber ja, also ich glaube, diese 4 Jahre könnten das Ende der NATO, so wie wir es bisher gekannt haben, bedeuten. Es gibt ja jetzt schon, das hat die Financial Times berichtet, es gibt ja jetzt schon Überlegungen, wie man in Europa die NATO weiterführt ohne Amerika, ne? Also, dass man immer noch diese Beistandsmechanismen aufrechterhält, diese militärischen Strukturen und so weiter, ist nicht einfach, weil wir hängen immer noch total von den amerikanischen Strukturen, Militär- und Verteidigungsstrukturen ab. Man muss immer wieder verhandeln mit Trump. Das ist wirklich dieser merkantilistische Ansatz. Ich gebe dir das, was gibst du mir? Das ist eine verheerende, schreckliche Art und Weise, Geopolitik zu machen.
Sie waren nicht nur bereits des Öfteren bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Wie wichtig ist es denn für eine Journalistin, bei so illustren Foren anwesend zu sein?
Ja, das Unnahbare wird nahbar. Also so sieht's aus. Wenn man an der Bar da vom Davos-Forum sitzt und dann kommt die Christine Lagarde vorbei oder keine Ahnung, eben Vance kommt vorbei, dann denkt man immer, man kann mit denen reden. Man kann, natürlich bleiben die immer noch unnahbar. Aber man kann mit vielen Funktionären dort reden. Ich weiß noch zum Beispiel, als der Inflation Reduction Act von Amerikanern entschieden wurde, da war eine absolute Panik unter Europäern vor 2 Jahren. Damals hatte ich mit Gentiloni gesprochen und er meinte so, die schauen immer so aus der Wäsche, als wüssten die von nichts, ne? Die Amerikaner, das war damals die Biden-Administration, Natürlich wussten die, was die gerade der europäischen Wirtschaft antun würden, ne? Mit einem riesen Stimuluspaket, das unglaublich viele Unternehmen auch tatsächlich von Europa nach Amerika gebracht hat. Das vergessen wir oft. Biden hat auch Schaden angerichtet an Europa. Und da habe ich mit vielen eben Eindrücke, ich habe viele Eindrücke gesammelt.
Aber wenn man sie so sprechen hört, also sie kommen in Davos, also den Mächtigen schon wirklich nahe. Sie haben auch Möglichkeiten für ein schnelles Gespräch im Flur.
Ja, das schon. Also ich weiß noch, ich habe auch ganz lustigen Szenen beigewohnt vor vielen Jahren, als Draghi noch Präsident der Europäischen, der EZB war. Da war er auf der Bühne und dann bin ich kurz nach er gesprochen, nachdem wir gesprochen haben, bin ich auf die Bühne gegangen und da war ein ganz berühmter Hedgefondsmanager, ein italienischer. Er hatte so Krücken, also der hatte ein gebrochenes Bein, er war irgendwie Ski gefahren und so weiter. Und Draghi haut ihm so auf die Schulter und meinte, endlich haben sie dich geschlagen und so. Also sowas bekommt man auch mit, so finalmente da nominato, hat er gesagt. Das hatte ich damals auch getwittert und das war, glaube ich, einer der Tweets aus Davos, die am meisten Erfolg hatten. Also wenn man so rein ökonomische Sachen twittert aus Davos, dann bekommt man sehr, sehr wenig Feedback oder nur von wirklich von Nerds, die auch von Ökonomie verstehen. Aber wenn man sowas twittert, dann ist es viel erfolgreicher natürlich.
Ja, spannend. Sie haben ja, Frau Mastrovoni, im Jahr 2021 Lina Tesa, also eine Biografie über die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel, veröffentlicht. Wie sehen Sie denn heute Angela Merkel aus der Distanz?
Also eine schwierige Frage. Also ich glaube, Angela Merkel war ein taktisches Genie. Viele Jahre lang hat sie eine Partei geschaffen, die CDU, die die ganze politische Mitte eingenommen hat. Sie hat es geschafft, wirklich auch, sie hat die FDP kannibalisiert, sie hat die SPD kannibalisiert, sie hat die Partei bis zu Adenauer-Zahlen wieder populär gemacht. Also 2013 war, glaube ich, die CDU bei 42%, ja. Also sowas ist einfach unglaublich, unglaublich erfolgreich ist sie gewesen dort. In Europa, wie gesagt, hat sie viele, meiner Ansicht nach, schlimme Entscheidungen getroffen, zum Beispiel über Griechenland damals. Das hat sie auch irgendwann zugegeben. Aber sie hat Europa zusammengehalten in vielen schwierigen Situationen. Sie hat Europa angespornt, auch in vielen dramatischen Situationen. Was ich ihr nicht verzeihe, ist, Emmanuel Macron wollte schon immer Europa weiterbringen, auch institutionell. Und das hat sie immer ausgebremst. Ne? Wir erinnern uns an die berühmte Sorbonne-Rede, auf die Angela Merkel ja nie geantwortet hatte. Und zuletzt sind ja ihre Verantwortung Russland gegenüber. Darüber wird ja viel gesprochen. Sie will überhaupt keine Fehler zugeben. Das finde ich auch irgendwo falsch, weil was hat sie gemacht? Hat sie Containment gemacht? Hat sie Appeasement gemacht mit Putin? War das damals schlau, zu versuchen, ihn eben das Schlimmste zu vermeiden? Oder hätte man viel früher einschreiten sollen? Hätte man viel früher eine europäische Verteidigung aufbauen sollen? Und so weiter und so fort. Aber ich meine, col senno di poi, also im Nachhinein kann man sich alles fragen und es ist auch leicht, dann irgendwelche Urteile zu fällen. Ich denke, sie könnte vielleicht zugeben jetzt, dass sie Putin vielleicht zu lange falsch eingeschätzt hat.
Abschließend noch möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen. Sie sind ja nicht nur Deutschland-Korrespondentin für die La Repubblica, sondern auch Osteuropa-Korrespondentin. Blicken wir auf die politische Situation in Ungarn. Viktor Orbáns Regierung wird ja von vielen als Gefahr für die europäische Demokratie gesehen. Aus Ihrer Sicht, geht denn die EU, geht auch Deutschland entschlossen genug vor, um gegen diese demokratischen Rückschritte, die wir gerade in Ungarn erleben, vorzugehen?
Nein, ganz klar. Also man muss unterscheiden zwischen den europäischen Institutionen, und die haben immer gehandelt, auch gegen Polen. Wenn es da die Rechtsstaatlichkeit hat, das Europäische Gerichtshof, hat die Europäische Kommission, hat das Europäische Parlament, haben die immer verteidigt, haben Ungarn und Polen bestraft, sanktioniert, immer wieder ermahnt. Also das heißt, von den europäischen Institutionen, von der EU an sich, kam immer das Richtige. Ja, also ich will daran erinnern, Polen und Ungarn sind die europäischen Gelder gestrichen worden. Ja, also die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, die Korruption, die haben die europäischen Institutionen dazu geführt, dass die diese Länder eben bestraft haben, sanktioniert haben und so weiter. Was nicht gekommen ist, ist ultimativ die politische Konsequenz daraus, dass der Rat der Staats- und Regierungschef hat die Möglichkeit, einen Artikel 7 zu ziehen. Und dieser Artikel 7 würde dazu führen, dass Ungarn oder Polen nicht mehr das Recht haben, im Europäischen Rat zu wählen. Bei Polen ist es inzwischen kein Problem mehr, weil Polen hat inzwischen, es gab einen Regierungswechsel, es gibt einen moderaten Premierminister, der hat natürlich, der versucht jetzt diese ganze Rechtsstaatlichkeit wieder herzustellen in Polen. Aber in den 8 Jahren, in denen eben diese Kaczynski-Regierung an der Macht waren, ist das nie überlegt worden, ne? Im Fall von Ungarn schon eher. Und Ungarn ist immer noch ein Problem, weil Ungarn ist ein trojanisches Pferd der chinesischen und russischen Interessen in Europa. Immer wieder, bei jedem Sanktionspaket, es sind inzwischen mehr als ein Dutzend, die Europa seit dem Angriff auf die Ukraine geschüttet. Seitdem hat immer wieder Ungarn gesagt, nein, ich will da nicht mit. Immer wieder mit dem Veto gedroht. Hat dann immer wieder in letzter Minute doch mitgewählt, weil es dafür was bekommen hat. Also es verhandelt, sagen wir mal so, mit Europa. Es sagt, ich wähle das, wenn du mir das gibst. Also wenn du mir zum Beispiel konzidierst, und das hat ja Europa auch gemacht, dass ich immer noch Gas beziehe aus Russland. Das macht Russland immer, das macht Ungarn immer noch. Also es ist wie eine fremde, feindliche Macht mitten in Europa. Und dass man nicht da den Artikel 7 zieht, ist, ich verstehe das einfach nicht.
Eine abschließende, wirklich abschließende Frage, Frau Mostovani, vielleicht auch etwas persönlicher. Sie leben mittlerweile seit 11 Jahren in Berlin. Wie hat sich denn wir sprechen nicht über das politische Geschäft, wie hat sich denn die Stadt in diesen 11 Jahren verändert?
Oh, sehr. Sehr stark verändert. Die Stadt ist viel weniger spannend geworden, muss ich sagen. Die Immobilien, also die Häuser sind so teuer geworden, die Wohnungen und die Mieten und so weiter, dass die ganzen Künstler, die ganzen Kreativen sind aus der Stadt geflohen. Das ist ein Prozess, der schon früher angefangen hat, aber der ist jetzt ganz, ganz schlimm. Kulturell ist es immer noch natürlich interessant, aber auch dieses Jahr haben zum Beispiel, hat der neue Bürgermeister, das ist ein CDU-Bürgermeister, der hat so viel gekürzt in der Kultur, dass viele Theater sagen, wir müssen vielleicht schließen. Also das ist auch unsäglich, weil ich meine, Berlin ist nicht wie Rom, ne? Also Berlin hat nicht das Kolosseum, die Fori Romani, die Vatikanischen Museen. Man geht nicht nach Berlin, weil Berlin schön ist, im klassischen Sinn. Man guckt sich ja nicht den Dom von Berlin an. Wer guckt sich schon den Dom von Berlin an? Man geht nach Berlin, weil es kreativ ist, weil man weiß, es ist da kulturell viel los. Man geht ins Theater, man geht ins Kino, man geht zu Konzerten, man geht zu Festivals, zu Vernissagen, künstlerisch. Und das wird alles immer weniger und immer weniger spannend. Und das ist, ich finde, das ist unglaublich schade, unglaublich traurig.
Also, aber Sie haben nicht vor, zurück nach Italien zu kehren?
Momentan nicht. Ich hoffe, ich bleibe noch in Berlin, weil auf jeden Fall ist Berlin, ich liebe Berlin. Ich liebe auch Rom, das ist meine Stadt. Ich bin auch oft in Rom. Aber ich liebe auch dieses Hin- und Her-Pendeln. Also ich mag das. Ich mag in Rom essen, spazieren gehen, diese Schönheit aufsaugen und so. Aber ich mag auch in Berlin. Berlin ist alles einfach. In Berlin kann man alles einfach machen. Ich fahre viel Fahrrad, ich fahre mit den öffentlichen Mitteln. Das ist unvergleichlich mit Rom. Und ich habe inzwischen auch viele Freunde, wir sind viel unterwegs und so. Also das ist immer noch eine tolle Stadt. Aber Berlin riskiert gerade seinen Charakter zu verlieren. Also, und dieser Charakter ist ein künstlerischer Charakter, ne? Also ist eine Künstlerstadt, eine künstlerische Stadt, eine kreative Stadt. Und das geht gerade leider verloren.
Frau Mostovani, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren und wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Dankeschön.
Das also war Tonia Mostovani, die seit 2014 in Berlin lebt und von dort als Korrespondentin für die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet. Nun aber zur aktuellen FF. Wie bereits eingangs erwähnt, das Titelthema ist die Landesversammlung der SVP und die Entwicklung der Südtiroler Volkspartei hin zu einer rechtskonservativen Partei. Worüber berichten wir noch in dieser aktuellen Ausgabe? Wie in jeder Ausgabe blicken wir vor den Gemeinderatswahlen am 4. Mai auf einzelne Gemeinden. Dieses Mal sieht sich André Wert die reichste und die ärmste Gemeinde im Detail an. Und zwar Pfalzen mit dem durchschnittlich höchsten Bruttojahreseinkommen in Südtirol und Laas mit dem durchschnittlich niedrigsten. Entstanden ist daraus die Reportage mit dem Titel Ärzte und Marillen. Denn während im Sonnendorf Pfalzen Manager, leitende Angestellte, Unternehmer und eben viele Ärzte leben, ist im Marmordorf Laas der Großteil der Berufstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt. Und passend zu den Gemeinderatswahlen hat Silke Hinterwaldner ein politisches Porträt geschrieben. Und zwar über Friedrich den Großen. Gemeint ist Friedrich Mittermeier, ein Mann, wie Silke Hinterwaldner beschreibt, der keine Widerworte duldet. Seit 10 Jahren ist er Bürgermeister von Brax. Jetzt will er noch einmal antreten, obwohl er selbst, und das ist ganz interessant, gar nicht von Brax ist, sondern in der Nachbargemeinde Welsberg lebt. Ja, und abschließend darf ich noch auf den Podcast meiner Kollegin Alexandra Aschbacher verweisen. Gast in ihrem dritten Polit-Talk ist Elide Musner-Pizzinini. Die Gemeinderätin in Abtei ist seit etwas mehr als einem Jahr Co-Vorsitzende der Grünen und spricht sehr offen über ihr politisches Leben zwischen Gardatal und Bozen, aber auch über ihr ganz persönliches Verhältnis zum Tourismus. Zu hören am letzten Freitag im Monat, also an diesem Freitag, dem 28. März. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!